Sieht sehr, sehr schön aus, eine volle Kirche. Das haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren nicht immer so gesehen. Könnte noch ein bisschen voller werden. Aber wir mussten das natürlich etwas begrenzen auf 80. Weihnachten. Für Kinder bedeutet Weihnachten Geschenke bekommen. Das ist eigentlich das Hauptthema bei Kindern, hat mir eine Grundschullehrerin gesagt, meine Frau. Ja, da wird ja schon in der Grundschule viel drüber gesprochen, was man sich so gewünscht hat. Das ist was sehr Schönes. Das ist eine Zeit mit einer herrlichen Vorfreude. Ich weiß es noch bei mir, ich habe irgendwann mal ein Schlagzeug geschenkt bekommen. Das war so echt der Hammer, ne? Dann war ich erst bei meiner Oma, dann habe ich so eine Snare-Drum gekriegt und dann bei meinen Eltern die nächste Trommel. Und meine Mutter hat mir dann erzählt, dann bin ich sogar noch krank geworden, ne? Habe ich Fieber gekriegt, so aufgeregt war ich. Also diese Vorfreude und dann, ja, wenn man sich auf irgendwas freut, das dann auch bekommt, ist natürlich schon der Hammer. Es ist Familienzeit bei vielen Familien, wo man vielleicht gemeinsam backt. Da muss ich noch an meine kleine Annika denken, die jetzt geheiratet hat, so klein ist sie gar nicht mehr, die immer gerne mitmachen wollte. Und so sah es dann manchmal auch in der Küche aus. Also ich habe das manchmal gar nicht so idyllisch in meinen Gedanken. Aber wenn ich heute dran denke, dann geht es. Dann ist schon besser. Ja, es wird gebastelt vielleicht in einigen Familien. Manche Familien singen auch. Es wird ein Tannenbaum aufgestellt und geschmückt. Vielleicht gibt es auch Kinderpunsch, leckere Süßigkeiten, was es vielleicht sonst nicht gibt. Weihnachten ist schon was Besonderes. Für viele Erwachsene ist Weihnachten ein Fest, an dem wir uns an unsere Kindheit erinnern. Also eigentlich ist es für Erwachsene auch wieder zurück in die Kindheit. Ein Fest der Besinnlichkeit, ein Fest, wo wir gutes Essen genießen, Verwandte besuchen, ein Fest, wo wir uns aber auch eine heile Welt wünschen. Dieser Wunsch, der wird nicht immer erfüllt. Manche erleben Einsamkeit, gerade in diesen Zeiten. Dann sieht man vielleicht nachher, wenn man über die Straße fährt, wie hier viele Familien rauslaufen, beim ersten Gottesdienst heute, Familien mit Kindern, und man ist vielleicht alleine. Ist vielleicht gerade geschieden oder was auch immer so passiert. Manche haben auch Sorgen, dass es wieder zum Streit kommt, das gibt es auch in Familien. Ja, meistens dann, wenn man mal wieder zusammenkommt, sind hohe Erwartungen dann an diesem Weihnachtsfest und dann knistert es vielleicht, da kommen alte Sachen wieder hoch. Das wünsche ich euch, dass das heute nicht passiert. Aber die menschliche Liebe, die hat schon so ihre Grenzen. Und dann gibt es Leute, eine Dame habe ich diese Woche kennengelernt, die kann mit Weihnachten gar nichts anfangen. Null. Ja, das Fest der Liebe kann sie nichts mit anfangen. Ja, für sie, ja, sie ist auch jetzt im Notdienst, sie muss arbeiten, obwohl sie muss nicht wirklich, sie wollte. Vielleicht auch eine Flucht. Manche arbeiten heute im Krankenhaus, im Altenheim, im Notdienst. Und wieder andere, das habe ich früher auch gerne gemacht, ob ihr es glaubt oder nicht, Weihnachten, Mutter, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, da bin ich teilweise abends denn noch in die Disco gegangen. Das heißt aber heute nicht mehr Disco, sondern das heißt Club. Ja? Also einige gehen dann in die Clubs, die haben Schwierigkeiten mit dieser Atmosphäre, die wollen abfeiern. Nun, jetzt habe ich mal geguckt, ja, in Frankfurt hat zu im Moment alles, ne? Wegen Corona, und mit Maske tanzen ist auch nicht so toll. Ja, und dann fragt man sich schon, Weihnachten, warum eigentlich? Wir hören aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 20.
Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. In dieser Zeit befahl Kaiser Augustus, alle Bewohner des Römischen Reiches in Steuerlisten einzutragen. Eine solche Volkszählung hatte es noch nie gegeben. Sie wurde durchgeführt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Jeder musste in seine Heimatstadt gehen, um sich dort eintragen zu lassen. So reiste Josef von Nazareth in Galiläa nach Bethlehem in Judäa, der Geburtsstadt von König David. Denn er war ein Nachkomme von David und stammte aus Bethlehem. Josef musste sich dort sofort einschreiben lassen, zusammen mit seiner Verlobten Maria. Die erwartete ein Kind. In Bethlehem kam für Maria die Stunde der Geburt. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe im Stall, denn im Gasthaus hatten sie keinen Platz bekommen. In dieser Nacht bewachten draußen auf den Feldern von Bethlehem einige Hirten ihre Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Die Hirten erschraken sehr, aber der Engel sagte: Fürchtet euch nicht. Ich verkünde euch eine Botschaft, die das ganze Volk mit großer Freude erfüllen wird. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der versprochene Retter zur Welt gekommen. Es ist Christus der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen. Das Kind liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln umgeben, die Gott lobten. Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich der Menschen in Liebe zu. Nachdem die Engel in den Himmel zurückgekehrt waren, beschlossen die Hirten: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich sofort auf den Weg und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es sahen, erzählten die Hirten, was ihnen der Engel über das Kind gesagt hatte. Und alle, die ihren Bericht hörten, waren darüber sehr erstaunt. Maria aber merkte sich jedes Wort und dachte immer wieder darüber nach. Schließlich kehrten die Hirten zu ihren Herden zurück. Sie lobten Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Ja, das war das Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 20, die Weihnachtsgeschichte. Und für uns heute ist das eine Geschichte, die ist lange her. Ja, vor 2000 Jahren. Aber viele Jahre vorher, wo das passiert ist, ja, da gab es auch schon Prophetien, also Weissagungen, ja, in Israel, dass sowas passieren wird. Das ist vorhergesagt worden. Ja, und das ist sehr interessant, dass es dann auch genauso eingetreten ist. In der Bibel spricht man dann von der sogenannten Heilsgeschichte. Das heißt, es gibt eine Weltgeschichte. Das ist das, was wir so sehen. Aber es gibt auch Dinge, die wir nicht sehen, ja, die in dieser Welt passieren. Und das war eine neue Episode, die da passiert ist. Was war denn diese neue Episode? Dass Gott, der im Alten Testament immer als der unsichtbare Gott, ja, auch gesehen wurde, den man nicht angucken kann, der so hell ist, man würde vergehen. Gott ist unsichtbar, Gott ist Geist. Das kann man sich nicht vorstellen, wirklich. Dieser unsichtbare Gott, das war vorhergesagt in vielen Prophetien, der wird kommen als Mensch auf diese Erde. Und zwar mit dem Hintergrund, dass man nicht nur vom Hörensagen hört, sondern dass man sieht, wie Gott ist. Wie er ist. Dass man sich was darunter vorstellen kann. So, und das ist das größte Wunder, was passiert ist, wenn man das denn auch so sehen kann. Ich habe gestern noch HR Info gehört. In Deutschland sind 3/4 der Leute, können das nicht mehr so sehen oder auch nicht glauben. 1/4, das ist noch eine ganze Menge, glauben das, dass das tatsächlich so passiert ist. Und so richtig glauben kann man das eigentlich nur, wenn man Gott selber erlebt hat. Wenn man in Beziehung zu Gott kommt. Wenn man was in seinem Leben erlebt hat, auch nicht nur einmal, sondern häufiger, dann wird das interessant, dann kommt das zum Leben, solche Geschichten. Der unsichtbare Gott kommt als Mensch auf diese Erde, er kommt sichtbar in Jesus Christus. Und überhaupt nicht so, wie die Juden sich das vorgestellt haben, nämlich in Herrlichkeit oder wie wir uns das vorstellen würden, ja, wenn ein großer König kommt, sondern in eine Krippe, als Kind, unter die Menschen. Und dieser Text aus dem Lukasevangelium, der wird im Johannesevangelium in 2 Versen zusammengefasst. So, und darüber möchte ich jetzt auch weiter predigen. Das ist eine Zusammenfassung. Und da heißt es im Johannesevangelium Kapitel 3, die Verse 16 bis 17, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, der also ihm vertraut, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Das ist schon harter Tobak, was hier steht. Hier steht, es gibt einen Gott, der liebt, der auf diese Erde gekommen ist. Und das Einzige, was er möchte, ist eine Beziehung zum Menschen, dass wir ihm vertrauen. Warum ist Gott auf diese Erde gekommen? Nun, der Text sagt, es ist die Liebe, die ihn treibt. Und irgendwo muss ja auch die Liebe herkommen, die wir so spüren in uns zu Menschen. Woher kommt denn das? War das auch die Evolution? Nun, die Bibel sagt nein. So hat Gott die Welt geliebt, heißt es. So stark, dass er gekommen ist. Das heißt, bei Weihnachten stellt sich Gott selber vor. Ja, so eine Art Vorstellungsgespräch. Er stellt sich selber vor. Er kommt als Kind. Er kommt als Mensch auf Augenhöhe. Und wenn ich das so sage, stimmt das gar nicht. Er ist also unterhalb der Augenhöhe gekommen, in einen Stall, in einen dreckigen. Und er hat einiges auch über sich ergehen lassen. Das Ausmaß dieser Liebe wird dann letztendlich am Kreuz sichtbar. Jesus ist nicht sehr alt geworden, 33 Jahre. Ja, deshalb hat die christliche Kirche ein Kreuz. Ja, das sieht man überall. Und warum ist dieses Kreuz letztendlich das Symbol der Liebe überhaupt? Nun, das ist relativ einfach. Wenn man hier vorne einmal rüberschaut, dann sieht man hier eine Zitrone. Ja, die habe ich mal durchgeschnitten. Und man sieht eine Zitronenpresse. Und wenn ich eine Zitrone presse, schmeckt gut, kommt tatsächlich Zitrone raus. Nun, was hat das mit dem Kreuz zu tun? Sehr viel. Denn die Bibel kann viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Prediger und Pfarrer können viel erzählen auf dem ganzen Planeten, wenn der Tag lang ist. Und wir hören viel in Instagram und YouTube und überall. Jeder hat seine Botschaft. So, und wie kann man denn dieser Geschichte überhaupt glauben, dass Gott wirklich Liebe ist? Das kann man am besten dann glauben, wenn mit Gott selber sowas passiert wie mit dieser Zitrone, dass er gepresst wird. Dass er ans Kreuz genagelt wird, das war damals so üblich, man hätte auch andere Sachen nehmen können, dass ihm starke Nägel in Hände und Beine geschlagen werden. Und dann passiert was Interessantes, dann hat er immer noch Liebe für diese Menschen, die das tun. Das ist so ja, übermittelt worden in der Heiligen Schrift von Augenzeugen, wo er dann am Kreuz sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Keiner von uns, wenn er in die Presse kommt, wie diese Zitrone, würde sehr wahrscheinlich, kommt diese Liebe raus. Und deshalb ist das so ein starkes Zeichen, dieses Kreuz. Denn was drin ist, kommt raus. Auch bei uns heute, wir leben jetzt gerade in sehr interessanten Zeiten, auch in dieser Gemeinde, auch in anderen Kirchen, wo rauskommt, was in uns ist, auch was in der Kirche ist. Und da ist teilweise Dreck drin. Das kommt raus. Wenn uns irgendwelche Sachen aufgelegt werden, dann merken wir, das mögen wir nicht. Und da kommt was hoch. Und das ist sehr gut, das muss so sein, damit wir sehen, was in uns ist. Und dann kann ich das behandeln lassen, wenn ich das möchte. Also aus Christus kommt Liebe raus und aus einer Zitrone kommt Zitronensaft raus. Deshalb dieses Beispiel. So, und diese göttliche Liebe ist der Ausgangspunkt für Jesu Kommen in diese Welt. Wen hat Gott geliebt? Der Text sagt uns die Welt. Und im Griechischen steht hier Kosmos. Und Kosmos ist im Johannesevangelium ist die gottfeindliche Welt. Jetzt wird es noch doller. Gott hat die gottfeindliche Welt, die ihm übergesonnen ist, geliebt. Eine Welt, die ihn mehrheitlich nicht beachtet. Wir ja teilweise auch nicht. Auch wenn man in die Kirche geht, heißt gar nichts. Die ihn sogar hasst. Christenverfolgung ist ein Riesenthema zurzeit. Ich frage mich manchmal, warum? Der eine oder andere hat ja nichts gemacht. Ja, der hat in irgendeinem Land vielleicht jemandem eine Bibel geschenkt. Jetzt könnte man sagen, der ist total bescheuert, dass du an die Bibel glaubst. Ist ja okay. Aber deshalb muss ich ihn ja nicht umbringen. Muss ihn auch nicht ins Gefängnis stecken. Also da ist schon noch ein bisschen mehr, ja, als nur so ein bisschen Religion. Sonst würden Leute da nicht so drauf reagieren, so extrem. Und das Interessante ist, dass uns die Bibel lehrt, dass Gott liebt. Ohne Voraussetzung, ohne Bedingungen. Er liebt den Menschen selber. Und ich finde, das ist eigentlich die Liebe, auch hier, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die Liebe, wonach sich Menschen letztendlich sehnen. Und die man so wenig bekommt, selbst in unserer Familie, Andi, hätte besser laufen können. Es ist so. Selbst jemand, der an Gott glaubt. Letztendlich wünscht man sich diese Liebe, dass ich geliebt werde, auch wenn ich alt bin. Geliebt werde, unabhängig vom Gewicht. Unabhängig von der Intelligenz, unabhängig von dem, was ich leiste. Geliebt werde, auch wenn ich Fehler mache. Jetzt wird es ganz hart. In einer Schuldgesellschaft in Deutschland. Wer ist schuld? Wer war schuld? Gottes Liebe kann jeden Menschen lieben. Und das ist toll, wenn man das glauben kann. Menschen können nicht jeden Menschen lieben. Übrigens auch Christen nicht. Christen, heißt es im Neuen Testament, sind Menschen auf dem Weg. Sie sind nicht so wie Gott. Sie sollen aber mehr und mehr dahin kommen. Das nennt die Bibel dann Heiligung. Eigentlich ist Kirche ein Lazarett. Kranke Menschen kommen da rein, am Herzen. Ja, und sollen gesunden mit der Zeit. Denn so hat Gott die Welt geliebt, das Weihnachtsfest gilt also allen. Ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht. Ob wir uns lieben lassen oder nicht. Glauben heißt, ich nehme diese Liebe an. Es heißt im Johannesevangelium, er kam in das Seine. Also Gott kommt in seine Schöpfung und seine Schöpfung nimmt ihn nicht an. Und die Seinen nahmen ihn nicht an. Du kommst als Papa nach Hause, deine Kinder nehmen dich nicht an. Du kommst als Mutter, wo du die Kinder ja geboren hast in die Welt und deine Kinder sagen, ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Der Liebe Jesu wurde also widerstanden, auch heute noch. Die Liebe wurde gehasst. Warum eigentlich? Nur weil sie natürlich einen Anspruch hat. Das war ja nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Jesus hat auch so Sachen gesagt wie, ich bin der Weg. Das ist ein Anspruch. Entweder hat er echt ein Problem, der Mann, oder es könnte auch noch sein, dass es stimmt. Ich bin die Wahrheit. Das ist ein totales No-Go. Du hast deine Wahrheit, ich habe meine Wahrheit, wir sind tolerant und lassen uns stehen. Hier wird es jetzt kribbelig, wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Und er sagt auch noch, ich bin das Leben. So, und da merkt man schon, das reibt. Und das kann reiben. Jesu Liebe wurde widerstanden. Und am Kreuz heißt es denn, vergib ihnen, sagt die Liebe. Und das ist auch in der Zeit, in der wir zurzeit leben, in einer Zeit, wo Gnade ist und Barmherzigkeit. Es wird sich auch nochmal ändern. Die Herrschaft Jesu kommt also nicht mit Gewalt und Vernichtung. Jesus ist gekommen, um Menschen zu überwältigen mit Zuwendung, Hingabe und Liebe. Vielleicht habt ihr das schon mal erlebt. Ich durfte ja schon mal erleben bei einem Menschen, der 30 Jahre lang an Bitterkeit gelitten hat. Sehr hart ist dieser Mensch geworden und dann hat Gott ihn erwischt. Das war schön, Tränen in seinen Augen zu sehen. Am Ende dieser Welt wird die Herrschaft der Liebe das letzte Wort behalten. Das sagt uns auch die Bibel. Die Bibel ist ja über viele, viele Jahrhunderte geschrieben worden, viele Bücher, ist ja nicht nur ein Buch. Das sind alles Bücher, wo Menschen Erfahrungen mit Gott gemacht haben, ganz unterschiedlich. So, und dann heißt es zum Schluss, damit Gott alles in allem sei. Das liest man im 1. Korintherbrief. Weihnachten heißt, ich lasse mich beschenken. Gar nicht so einfach. Ich lasse mich beschenken. Ich nehme das Geschenk der Liebe Gottes an. Muss keiner. Und ich beginne der Liebe Gottes zu glauben. Ein Mensch, der sich lieben lässt, das ist klar wie das Amen in der Kirche, der wird nicht so bleiben, wie er ist. Er wird auch diese Liebe in diese Welt reflektieren. Mal mehr, mal weniger. Ich muss an eine Geschichte denken von einem Pastor, den ich gut kenne, wo jemand ganz neu zum Glauben gekommen ist, an Jesus Christus, aber er halt aus einer gewissen Szene kam und auch gewisse Wörter genutzt hat. Und dann in so einer Großveranstaltung stand dann dieser Pastor und dieser Jungbekehrte stand dann neben ihm und leider hat dieser Pastor demjenigen auf den Fuß getreten. Und dann hat der ihn angeguckt und hat zu ihm gesagt, du, und dann kommt ein A-Wort. Das war ein neuer Christ. Aber er darf jetzt erstmal lernen mit der Zeit, darf sich von lieben lassen, darf gesund werden und das eine oder andere dann auch ablegen. Das läuft aber Schritt für Schritt. Ein Mensch, der sich von Jesus Christus lieben lässt, wird errettet, sagt die Bibel. Ein Mensch, der diese Liebe abweist, ist aus Gottes Sicht verloren, sagt auch der Text. Ein Mensch, der sich lieben lässt, hat Teil am ewigen Leben. Das ist ja der Hammer. Es ist anscheinend nicht nach dem Tod vorbei. Und das glaube ich zutiefst. Ich habe gesehen, wie mein Vater gestorben ist. Mein Vater wurde sein Geist, so nennen wir das, kannst du auch anders nennen, die Bibel nennt das Geist, das eigentliche Leben, wo das aus ihm rausgefahren ist, da lag nur noch die Hülle da. Das eigentliche, der eigentliche Klaus, mein eigentlicher Vater, der war nicht mehr da. Da war nur noch Hülle. Also das Eigentliche, was du bist, ist eben nicht dein Körper. Und das Eigentliche soll weiterleben bei Gott. Das ist sein Wunsch. Wer sich lieben lässt, möchte mit dieser Person zusammen sein. Und diese Person wird uns in der Bibel als der ewige Gott vorgestellt. Er möchte Gemeinschaft mit ihm, mit uns. Denn so hat Gott die Welt geliebt, heißt es in dem Text, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Es ist also eine Zeit, wo Gott seine Hand ausstreckt. Das ist die Zusammenfassung der Weihnachtsgeschichte. Gott kommt in Jesus Christus, er wird Mensch. Er kommt in seine Schöpfung. Er zeigt durch sein Reden und Handeln, dass er Liebe ist, die Bergpredigt, die 10 Gebote. Aber nicht nur sein Reden, sondern auch sein Tun, das ist viel wichtiger, dass er sich Gemeinschaft mit Menschen wünscht. Das heißt, Weihnachten heißt, ich persönlich lasse mich beschenken, ich nehme das an. Es heißt aber auch, ich schenke. Und jetzt wird es wieder ein bisschen extrem, denn Gott wünscht sich auch ein Geschenk. Und das bist du. Du selber, als Mensch. Ich schenke mich dem, der mich liebt. Das größte Problem eines Menschen. Weil das heißt ja, jetzt frage ich eine höhere Instanz, was soll ich denn jetzt tun? Das heißt nicht, dass ich nicht mehr selber denken darf. Vielleicht, wen soll ich heiraten? Was soll ich beruflich machen? Wo geht's hin? Ich schenke mich Gott. Und wenn du möchtest, kannst du jetzt mit einem Gebet zu Gott kommen. Also ist völlig freiwillig, auch im Livestream, völlige Entspannung, nur wer das möchte. Ich werde zuerst beten und danach das Gebet einblenden. Du kannst dann gerne laut oder in der Stille mitbeten. Ich bete. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass du zu uns Menschen kamst. Danke, dass du auch für mich gekommen bist. Danke, dass du mich liebst, so wie ich bin. Wer möchte, kann das laut oder auch leise für sich jetzt beten. Heute möchte ich auf deine Liebe zu mir reagieren. Ich lade dich ein, in meinem Herzen zu wohnen. Bitte vergib mir, dass ich wenig nach dir gefragt habe. Vergib mir meine Vergehen. Danke, dass du ein ernstes Gebet hörst und mich annimmst. Amen.